ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir besprechen in diesem Podcast militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, aber auch militärpolitische und politische Entwicklungen dazu. Wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler, Tag nach Berlin.
Tag, Herr Deisinger. Tag nach Leipzig.
Das Programm für heute. Zunächst geht es mal um den aktuellen militärischen Stand der Dinge und letzte politische Entwicklung. Und im zweiten Teil wollen wir uns wieder einmal mit der Hilfe für die Ukraine beschäftigen, die aus der Gesellschaft heraus organisiert wird. Hilfe, die zustande kommt, weil sich Menschen privat organisieren und engagieren. Wir haben ja in unserem Podcast bislang mehrere Initiativen zu Gast gehabt, meist getrennt voneinander. Für heute haben wir sie mal alle eingeladen. Heißt, wir haben mehrere Gäste, die uns auch wieder zugeschaltet sind. Kann durchaus sein, dass es dadurch im Podcast mal ein bisschen lauter wird. Ich stelle sie mal vor, Melanie und Markus Gras. Freut mich, dass Sie da sind. Vielleicht, Frau Gras, mal zwei Sätze zur Vorstellung, vor allem für diejenigen, die uns jetzt noch nicht so lange folgen.
Ja, hallo, ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr, hier zu sein wieder einmal. Wir organisieren aus der schönen Stadt Bobbert heraus unsere Ukraine-Hilfe, haben uns dabei hauptsächlich mittlerweile auf Feuerwehrfahrzeuge und Sanitätsfahrzeuge und entsprechendes Zubehör spezialisiert.
Dann haben wir Bastian Feigl, Unfallchirurg. Tag, Herr Feigl, Sie erwischen wir es quasi direkt auf der Arbeit.
Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ja, genau. Ich habe mich jetzt für die Zeit des Podcasts auslösen lassen, aber ich sitze auf meiner Arbeitsstelle, das stimmt, ja.
Und wir haben Matthias Wanzek zu Gast. Tag, Herr Wanzek, vielleicht auch mal ein paar Worte noch kurz zu Ihrem Hilfsprojekt.
Ja, das letzte Mal hatte ich Gelegenheit, mit Ihnen aus Pokrovsk zu sprechen. Wir fahren überwiegend in frontnahe Dörfer und bringen dort das, was gebraucht wird, hin, vor allen Dingen Lebensmittel, Hygieneprodukte, aber auch warme Kleidung, Generatoren und solche Sachen. Und die nächste Fahrt ist im Oktober geplant.
Unsere Gäste sind bei der Aufzeichnung die ganze Zeit dabei, können so an der einen oder anderen Stelle auch verschiedene Punkte einbringen. Und wie gesagt, im zweiten Teil wollen wir uns dann ausschließlich ihren Projekten widmen. Aufzeichnungszeit für diese Folge mit der Nummer 282 ist Dienstag, 26. August 2025. Es ist jetzt ja gegen 12:30 Uhr, also gegen 12.30 Uhr zu hören. Das Ganze dann ab dem frühen Abend auf jeden Fall in der ARD-Audiothek. Die aktuelle Lage, und da beginnen wir wieder, Herr Bühler, mit einem kurzen Überblick.
Ja, gerne, Herr Deisinger. Ich will es mal heute so machen, dass ich zwei Schlagzeilen der letzten Woche, von Anfang letzter Woche und von dieser Woche gegenüberstelle. Die erste Schlagzeile ist: Frontdurchbruch in der Ukraine, Russen stürmen ukrainische Stellungen. Die zweite, jetzt von gestern: mehrere Eroberungen, wendet sich jetzt das Blatt für die Ukraine im Donbass. Zitat Ende. Also damit ist gemeint eine positive Wendung in diesem Krieg. Wir müssen bei solchen Schlagzeilen immer berücksichtigen, dass es sich dabei um sehr kleinräumige taktische Erfolge für beide Seiten handelt. Bei einer großräumigen Betrachtung der operativen Lage oder gar der strategischen Lage entlang der Gesamtfront muss man sagen, dass die Lage nach wie vor unverändert ist und es gibt auch keine Anzeichen, dass es sich in absehbarer Zeit ändern könnte. Dabei gehen parallel dazu die eher strategischen Luftangriffe beider Seiten weiter. Ich hatte ja schon mal gesagt, diese Luftangriffe der Russen, die werden aus Moskau gesteuert, die werden also nicht aus irgendeinem Hauptquartier in der Ukraine oder nahe der Ukraine veranlasst und gesteuert, sondern aus Moskau selbst. Politisch arbeiten beide Seiten an Inhalten, die in möglichen Friedensgesprächen eine Rolle spielen könnten. Die Ukrainer haben angekündigt, ihr Konzept für Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand in den nächsten Tagen vorzulegen. Da warten wir also drauf. Die Russen, insbesondere in diesen Tagen der russische Außenminister Lavrov, legt in einem Interview mit dem amerikanischen Sender NBC die russischen Ziele nochmals klar auf den Tisch, benennt als Grund für die sogenannte militärische Spezialoperation seit 2022 die Ausweitung der NATO in den letzten Jahren nach Osten und die angebliche Unterdrückung der russischen Bevölkerung in der Ukraine.
Na, wenn der kurze Überblick schon so lang war, Herr Bühler, dann hoffe ich mal, dass wir bis abends aus dem Studio raus sind hier. Gehen wir mal ein paar Abschnitte der Front durch, von Norden nach Süden, beginnen in der Region Sumy. Auch wenn wir uns zunächst mal auf die Kämpfe am Boden konzentrieren, muss man sich erwähnen, dass Sumy, ich glaube, in der Nacht zu gestern auch einen heftigen Drohnenangriff erlebt hat.
Ja, betroffen war die Provinzhauptstadt Sumy, wo ein Hochhaus und zahlreiche Einfamilienhäuser beschädigt wurden. Auch zivile Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung wurde getroffen. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben und 9 weitere wurden verletzt. Damit wurden die Angriffe auf die Stadt und die Region Sumy mit Drohnen und Raketen fortgesetzt. Das dauert also schon seit einiger Zeit an. Ich erinnere an den Drohnenangriff auf einen Bus Anfang Juli, bei dem 9 Menschen getötet wurden. Also das hat es immer wieder gegeben. Aber zurück zum Krieg auf dem Boden. In der Region Sumy gibt es diesen Einbruch der Russen in die Region Sumy. Dieser Einbruch umfasst etwa 200 Quadratkilometer. Hier finden intensive Kämpfe statt. Ukrainer mit einem Gegenangriff im Westteil des Gebietes, im Ostteil entlang der Hauptstraße Kursk-Sumy, der insbesondere umkämpft ist. Dort ist ein Angriff der Russen unter hohen Verlusten gescheitert. Insgesamt muss man sagen, zur Situation am Boden in Sumy, dort hat die Ukraine die Lage im Griff und kann erfolgreich ein weiteres Vordringen Richtung der Stadt Sumy verhindern.
Ein weiteres Ziel in der Nähe war ja Romny. Das ist eine Stadt etwa 100 Kilometer westlich von Sumy, die ja bislang nicht oder nur selten namentliche Erwähnung gefunden hat. Ist denn dieser Angriff auf Romny auch, ich sag mal, dem allgemeinen Drohnenterror durch die Russen zuzuordnen oder könnte dieser Angriff einen anderen Hintergrund haben? Ich frage, weil man ja auf den Karten von Deep State verschiedene russische Truppenteile mittlerweile direkt in dem besetzten Gebiet dort verortet, die man ja vorher eigentlich weiter nördlich noch auf russischem Territorium gesehen hatte.
Ja, ich glaube, das liegt zum einen an den Karten von Deep State. Die haben ja eine gewisse Verzögerung zum eigentlichen Geschehen. So kann das zustande kommen. Aber ich denke, der Drohnenangriff auf Rumi dient wohl zwei Zwecken. Einmal liegt Rumi auf der Straße zwischen Kiew und Sumy, die eine wichtige Versorgungsstraße darstellt. Da gibt es also auch militärische Ziele, insbesondere logistische Einrichtungen in der Stadt. Und zum Zweiten soll durch den Beschuss von Städten die Wirkung erzeugt werden, das Leben für die Bevölkerung so unerträglich wie möglich zu machen, sodass sie ihre Heimat als Binnenflüchtlinge verlassen oder gar als Flüchtlinge ins Ausland gehen. Dieses Kalkül sahen und sehen wir ja immer noch in Cherson beispielsweise im Süden, jetzt aber auch in Saporischschja im Norden, in Kharkiv und eben auch in der Stadt Sumy und in anderen Städten der Region.
Dann die Frontlinie in südöstliche Richtung abgegangen, kommen wir nach Kharkiv. Gibt es dort wesentliche Bewegungen?
Nein, in der Region Kharkiv ist ja das Ziel seit etwa einem Jahr nun, in Artilleriereichweite zur Großstadt Kharkiv zu kommen. Ein Ziel, das man bisher nicht erreicht hat. Gekämpft wird hier in dem Westabschnitt dieses Einbruchs in die Region Kharkiv und bei der Stadt Wovchansk, die wir schon mehrfach erwähnt haben und das zwar schon seit Mai 2024. Das ist ein relativ niedrig priorisierter Frontbereich, wo also die Russen nur das tun, was unbedingt notwendig ist, um die ukrainischen Truppen zu binden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwann mal ein Schwerpunktwechsel stattfindet und tatsächlich dann Richtung Kharkiv auch angegriffen wird, um dieses Ziel Artilleriereichweite zu erreichen.
Ich nehme mal kurz Melanie Gras dazu. Sie war vor kurzem in Kharkiv. Warum, wieso, das wollen wir nachher noch besprechen. Jetzt zunächst mal Frau Gras, was waren denn Ihre wesentlichen Eindrücke dort?
Also wir haben uns knapp 30 Stunden mit dem Team in Kharkiv aufgehalten und in dieser Zeit hatten wir 10 Luftalarme gezählt. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weil wir waren überwiegend in der Stadt, um uns auszuruhen von unserer langen Fahrt. Ich hatte ja den Auftrag, die Urne einer verstorbenen Ukrainerin ihrer Familie zu übergeben. Und nachdem wir das erledigt haben, haben wir uns in Rakiv eine Nacht ausgeruht. Und danach bin ich zurück zu Markus, der einen Tag später in die Ukraine gefahren ist, um ein Löschfahrzeug zu übergeben.
Und 10-mal Luftalarm, das heißt, aber nach diesen 10-mal trat dann bei Ihnen noch keine Art Gewöhnung ein, oder?
Nee, also ich glaube, wenn man sich nur so kurze Zeit dort aufhält, kann keine Gewöhnung eintreten. Also es war schon eine Nervosität jedes Mal da und der Blick in den Himmel, kommt da jetzt was oder kommt nichts. Das Haus, wo wir übernachtet haben, wurde auch durch eine Rakete leicht beschädigt, beziehungsweise Trümmerteile, die ja ziemlich weit fliegen können. Das heißt also ein Loch in der Mauer, eine zerbrochene Scheibe und Trümmerteile lagen im Garten noch herum.
Okay, Herr Bühler, wir machen mal weiter mit der aktuellen Lage. Jetzt gehen wir noch weiter Richtung Südosten, kommen dann nach Kupjansk. Diesen Frontabschnitt hatten Sie, Herr Bühler, immer wieder als einen bezeichnet, der durchaus problematisch werden kann für die Ukraine. Die Russen stehen ja nördlich von Kupjansk und so wie es aussieht, versuchen die Russen westlich der Stadt in Richtung Süden vorzustoßen. Möglicherweise mit dem Ziel, die Verbindungsstraße von Kupjansk in Richtung Westen unter ihre Kontrolle zu bringen?
Ja, das scheint das Ziel zu sein. Die Truppen der Russen haben ja nördlich der Stadt schon vor einigen Monaten den Oskil-Fluss überwunden und Brückenköpfe auf der Westseite des Flusses eingerichtet, aus denen sie jetzt entlang des Flusses nach Süden angreifen. Zunächst, um diese von ihnen angesprochene Straße dann unter Kontrolle zu bringen.
Und wenn Sie das geschafft haben, westlich der Stadt an Kupjansk also vorbeizustoßen, dann kann man sich ja ausmalen, dass das sehr schwierig wird mit der Verteidigung der Stadt.
Sollte die Stadt vom Nachschub abgeschnitten werden, dann verschlechtert sich natürlich die Versorgung der Verteidiger in der Stadt. Aber auch in der südlich von Kupjansk liegenden Einbuchtung der Front, sodass die Ukrainer gezwungen wären, diesen Frontabschnitt in Gänze aufzugeben oder schrittweise. Kupjansk selbst ist so stark befestigt, dass sie die Stadt gewissermaßen einen Eckpfeiler in der Verteidigung darstellt. Deshalb wäre der Verlust von Kupjansk sicher bitter für die Ukraine. Aber sie rechnen ja mit dem Vernehmen nach auch selbst damit, dass dies bis Jahresende, frühestens bis Jahresende der Fall sein könnte.
Da gibt es einen Fluss. Inwieweit macht dieser Fluss, der Oskil, der ja östlich von Kupjansk fließt, die Verteidigung eigentlich noch mal schwieriger? Immerhin hätten die Ukrainer, wenn die Russen ja dann vom Westen her kämen, den Fluss im Rücken.
Ja, auch richtig. Der Fluss ist zwar ein starkes Geländehindernis für die Russen, begünstigt eigentlich die Verteidigung für die Ukraine. Aber sie haben ihn leider, wie gesagt, im Norden überwunden. Wenn sie jetzt die Versorgung der Stadt gefährden können und die südlichen Truppen, wie gesagt, sich deshalb auch über den Fluss nach Westen absetzen müssen, dann wird es eine schwierige Aufgabe für die Ukraine.
Und östlich von Kupjansk, also auch östlich des Oskil, da ist ja einiges an Gelände. Ich glaube, das hatten Sie gerade angedeutet, dass die Russen aktuell nicht besetzt haben. Und also wenn Kupjansk fallen sollte, dann kann man damit auch in relativ kurzer Zeit damit rechnen, dass dieses Gebiet dann auch von den Russen erobert wird.
Genau, so
okay.
Ist es.
Dann habe ich Sie richtig verstanden. Die Frontlinie verläuft ja von Kupjansk aus dann gesehen in Richtung Süden weiter. Wie sieht es denn an den nächsten Abschnitten aus, die noch vor Pokrovsk kommen?
Da gibt es einen weiteren Frontvorsprung nach Westen, etwa in Richtung Lyman. Da geht es zwar langsam, aber sicher weiter Richtung Oskil voran. Etwas südlich davon beginnt der sogenannte Festungsgürtel dann mit den Städten Slowjansk, Kramatorsk und im Süden Konstantinjewka. Dieser Bereich muss durch die Russen eingenommen werden, um die noch fehlenden 30% der Region Donetsk schließlich erobern zu können. Und diesem Zweck dienen alle Angriffe in dieser Region. Im Norden in Richtung Lyman, aus Richtung Chassiv Yar, etwas weiter südlich und noch weiter südlich aus Richtung Toretsk und im Südwesten aus Richtung Pokrovsk. All diese Angriffe muss man im Zusammenhang sehen. Das ist der operative Ansatz, den die Russen vorhaben für die nächsten Monate. Und ich denke nicht, dass es in diesem Jahr gelingen wird, wenn nichts dazwischen kommt. Aber spätestens, wenn im nächsten Jahr die Geschwindigkeit weiter so geht, zwar langsam, aber sicher, dann könnte das bedeuten, dass auch im nächsten Jahr eine Gefährdung, eine unmittelbare Gefährdung für diesen Raum besteht.
Dann kommen wir mal zum Raum Pokrovsk. Zunächst mal zu diesem russischen Einbruch nördlich von Pokrovsk. Der konnte ja erstmal gestoppt werden. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Aber zurückdrängen konnte man die Russen seit unserem letzten Gespräch offenbar nicht.
Naja, schon durch einen Gegenangriff aus dem Norden sind sie um einige Kilometer zurückgedrängt worden. Durch einen weiteren Angriff an der Basis dieses, ich habe das Finger genannt, dieses Einbruches, versuchen die Ukrainer zurzeit, die Russen abzuschneiden. Dort sind insgesamt etwa noch 1000 Soldaten in diesem Einbruch im Norden etwas weniger, die ich beim letzten Mal genannt habe, da habe ich die Zahl 200 bis 300 genannt. Also ganz ist es noch nicht bereinigt, aber es ist so im Augenblick, dass keine unmittelbare Gefahr für einen operativen Durchbruch besteht, so wie es in der letzten Woche der Fall war.
Und wie weit sind die Russen vorangekommen bei dem Vorhaben, die gesamte Stadt zu umfassen?
Also nicht weiter als auch in der letzten Woche. Da hatte ich von 12 Uhr im Norden bis 21 Uhr im Westen gesprochen. Das ist so der Ring, der bereits um die Stadt Pokrovsk gezogen worden ist. Da ist also noch eine Lücke da von 25%. Und über diese Lücke kommt auch der Nachschub. Über diese Lücke kommen auch Verstärkungskräfte. Nachdem man in der letzten Woche diese günstige Gelegenheit seitens der Russen durch diesen taktischen Einbruch verpasst hatte, also verpasst hatte, einen operativen Durchbruch zu erringen, ist davon auszugehen, dass die Russen ihren Plan zur Umfassung der Stadt aus Nordost und deren Eingreisung weiter fortsetzen und sich nicht konzentrieren auf diese dann ehemalige Einbruchstelle im Norden.
Im Großraum Pokrovsk gibt es ja auch das ein oder andere Dorf, das die Ukrainer befreit haben wollen. Gäbe es dazu noch wichtige Dinge zu sagen?
Nein, wissen Sie, das sind so Meldungen und so Berichte, die auch von den Ukrainern abgegeben werden. Die sind zwar wichtig für die Moral, denke ich, auch für die Menschen, die aus diesen Dörfern geflüchtet sind, aber auf die militärische Lage hat das keine Relevanz. Wie ich eingangs schon sagte, das sind taktische Ereignisse. Das hat auf den Kriegsverlauf und die operative Lage keinen Einfluss.
Okay. Wir sind im Großraum Pokrovsk. Noch ganz kurz will ich noch stehen bleiben. Und zwar, Herr Wanzek, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben, als Sie dort in Pokrovsk waren. Möglicherweise haben Sie noch Kontakt zu Menschen, die Sie damals getroffen haben. Was hören Sie von denen?
Zurzeit, ich sag mal so, besteht eine größere Unruhe dort in der Stadt. Die meisten Binnenflüchtlinge, die dorthin gekommen sind, sind schon zu Beginn des Krieges dorthin gekommen. Die jetzigen sind meistens durchgereist. Aber man merkt doch, dass einige nervös werden und die Stadt in weiter westlich gelegenere Gebiete verlassen oder sich versuchen, Vorräte anzulegen, halt für das, was kommt.
Herr Bühler, wir schauen noch ganz kurz auf die restliche Front, bisschen über nach Cherson. Welche erwähnenswerten Ereignisse gab es dort?
Ja, da gibt es einen Bereich südlich von der Großstadt Saporischschja, die immer wieder im Brennpunkt steht. Dort gibt es aber keine Fortschritte für die Russen, aber die Russen versuchen durch Aufklärung, bewaffnete Aufklärung, den einen oder anderen Angriff dort in Saporischschja die Truppen der Ukraine zu binden. Und dann gibt es ja immer wieder die Befürchtung, jetzt auch ausgedrückt durch den Generalstabschef der Ukraine, dass die Russen irgendwann mal jetzt beginnen werden, von dort aus einen Angriff Richtung Großstadt Saporischschja zu unternehmen. Für den Rest der Front gilt das, was wir schon immer gesagt haben, dass dort einzelne Aufklärungstätigkeiten von beiden Seiten stattfinden über den Fluss Dnipro. Ich spreche also von der Region Cherson, dass die eine oder andere Aktion der Marineinfanterie im Delta des Dnipro stattfindet. Aber im Grunde genommen sind das ebenfalls keine Ereignisse, die jetzt eine Wirkung auf die operative Lage insgesamt haben.
Dann lassen Sie uns noch auf die gegenseitigen Luftangriffe schauen. Beginnen wir vielleicht wieder mit den Russen.
Ja, in den letzten Tagen haben die Russen die Ukraine mit ca. knapp 70 Shahid-Drohnen pro Nacht angegriffen. Das ist unterdurchschnittlich, wenn man das sieht, zur Vorwoche. Schwerpunkt war in einer Nacht die Region Sumy und die Stadt Hromny, das Sie vorhin erwähnt haben. Daneben auch die Region Donetsk und Dnipropetrovsk, also vergleichsweise frontnahe Regionen also. Aber es gab auch immer wieder Luftalarme in anderen Teilen der Ukraine, weil ja nicht klar ist am Beginn, wohin die Drohnen fliegen, sodass auch andere Teile der Ukraine betroffen sind. Wir sprechen aber immer von strategischen Angriffen, nämlich den weitreichenden Drohnen. Wir müssen uns auch mal anschauen, die Angriffe durch kleine, ferngesteuerte, mit Kameras und mit teilweise auch mit Sprengstoff beladene Drohnen sprechen. Wir haben gerade über die Region Cherson gesprochen und den Frontverlauf dort bei Cherson. Die Bedrohung, insbesondere für die Zivilbevölkerung, geht auch in der Großstadt Cherson von diesen Kleinstdrohnen aus. Die Ukraine hat für die letzte Woche die Zahl veröffentlicht von 2000 Drohnen, die alleine in dieser Region in dieser Woche eingesetzt worden sind. Und die Russen haben dort auch Ausbildungsstätten für Drohnenpiloten, die ihre Drohnen über den Dnipro Richtung Stadt fliegen lassen und dann regelrecht Jagd auf alles machen, was sich bewegt, egal ob es militärisch ist oder ob es zivil ist. Das ist leider so und das muss ab und zu mal gesagt werden, denke ich, um den Charakter dieses Krieges auch deutlich zu machen.
Welche Schwerpunkte gab es bei den Angriffen, die die Ukrainer geflogen haben?
Also der Schwerpunkt der Angriffe lag auf Einrichtungen der Öl- und Gasindustrie. Das kann man für die letzte Woche ganz sicher so sagen. Mit Angriffen im Bereich St. Petersburg in Ust-Luga. Das ist ein Hafen zwischen St. Petersburg und der Grenze nach Estland. In der Samara-Region, bei Rostov am Don beispielsweise. In Ust-Luga musste die dortige Gasverflüssigungsanlage außer Betrieb gesetzt werden nach dem Angriff. Die Meldung ist von heute. Die Raffinerie bei Rostov am Don, die ist schon vor einigen Tagen angegriffen worden. Dort hat es tagelang gebrannt. Satellitenbilder von heute Morgen zeigen, dass bis zu 16 große Öltanks zerstört und ausgebrannt sind. Ich komme gleich nochmal zu den Auswirkungen. Aber ich bleibe mal bei den Angriffen. Zunächst mal, die Ukraine hat militärische Ziele angegriffen, wie Gefechtsstände, Truppeneinrichtungen und Kasernen in Krasnodar, also auch im weiteren Hinterland. Die Eisenbahnanlage in der Voronezh-Region war wiederum ein Ziel und auch auf der Krim war sie ein Ziel. Eine Aufklärungsstation und auch ein Flugplatz auf der Krim war ein Ziel. Auf dem Flugplatz sind mehrere Drohnen zerstört und andere beschädigt worden. Das ist also so ein Drohnenstartplatz, von dem aus die Ukraine angegriffen wird. Und schließlich ein Munitionslager in der Region Donetsk. Ein besonderer Angriff wurde, wenn ich jetzt zu der Rüstungsindustrie komme, wurde auf ein Lagerhaus von neu produzierten Shahid-Drohnen bei Alabuga in Tatarstan geflogen. Satellitenbilder zeigen, dass das Dach des Lagerhauses, das erst kürzlich errichtet wurde, von 9 Drohnen durchschlagen wurde. Wenn man sich den Schaden dort ansieht, dann muss man sagen, dass wahrscheinlich die Drohnen in diesem Lagerhaus noch nicht mit Sprengstoff geladen waren, sonst hätte es Sekundärexplosionen gegeben. Wie groß der Schaden tatsächlich dann in diesem Lagerhaus ist, das kann man heute noch nicht sagen, da wird man noch warten müssen. Aber zweitens, und das kann man ganz sicher sagen, dass Drohnen der Art, wie sie von der Ukraine eingesetzt werden, nicht das unbedingt geeignete Mittel darstellt, wie wir schon wiederholt festgestellt haben. Wenn das ein Marschflugkörper wäre oder eine Rakete wäre, wäre das Schadensbild ganz anders.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Punkt unter die aktuelle Lage. Ich will aber dennoch gleich mal thematisch an diesen letzten Punkt anschließen. Wir haben ja beim letzten Mal über den Flamingo gesprochen. Ein Marschflugkörper, über den die Ukraine verfügen soll. Gefechtskopf bis zu einer Tonne, Reichweite bis zu 3000 Kilometern. Nun gab es dieser Tage die Meldung, dass die Amerikaner offenbar etwa 3500 E-RAM-Raketen, spricht man das so aus, Herr Bühler, E-RAM?
Genau.
Ja, E-RAM zur Verfügung stellen wollen. Also die Amerikaner bezahlen das nicht, das übernehmen sicher im Wesentlichen die Europäer, aber immerhin E-RAM mit einer Reichweite von bis zu 450 Kilometern. Vielleicht können Sie, Herr Bühler, mal kurz was zu dieser Waffe sagen.
Also die E-RAM, das heißt, die Abkürzung heißt Extended Range Attack Munition. Die Entwicklung dieser Munition, beziehungsweise es ist in der Praxis ein Marschflugkörper, ist den Ukrainern schon 2023 versprochen worden und soll nun ab Oktober in einer ersten Tranche geliefert werden. Es ist eine gelenkte und luftgestützte Waffe. Also eine Waffe, die von einem Kampfflugzeug abgesetzt werden kann. Also zum Beispiel der F-16, weil es ein amerikanisches Muster ist und die Waffe auch eine amerikanische ist. Das ganze Paket, das jetzt zur Lieferung ansteht, hat einen Umfang von ca. 850 Millionen Dollar. Wird tatsächlich überwiegend durch Europa bezahlt, besteht aber auch aus anderen Waffentypen, sodass dieser Betrag nicht für die E-RAM alleine gilt. Also insgesamt sollen in den nächsten Jahren, das wird nicht sofort gehen, ca. 3.350 Stück geliefert werden. Die Reichweite beträgt ja, 250 bis 450 Kilometer. Die Waffe ist verhältnismäßig zielgenau mit einem Trefferkreis von etwa 10 Meter.
450 Kilometer, weil auch gleich wieder im Netz die Rede davon war, dass man damit ja Teile Moskaus erreichen könne. Auch hier muss natürlich gesagt werden, dass eine Reichweite von 450 Kilometer nicht bedeutet, dass man 450 Kilometer weit in russisches Gebiet schießen kann. Also können sicher schon, wenn man die Dinger direkt an der Grenze abfeuern würde, aber das würde man ja als vernünftiger Militär sicherlich nicht befehlen. Das haben Sie ja schon umfangreich im Podcast erläutert, ne?
Ja, genau. Muss ich also gar nicht mehr weiter tun. Also die Flugzeuge würden einer Gefahr ausgesetzt werden, dass sie in Grenznähe sofort von der russischen Flugabwehr dann abgeschossen werden. Und das will man natürlich nicht riskieren. Man wird sie weit im ukrainischen Hinterland einsetzen, um die Marschflugkörper zu verschießen. Und es kommt in dem Zusammenhang auch noch ein zweiter Punkt dazu. Vielleicht ist auch kein Zufall, dass es jetzt gerade veröffentlicht worden ist im Zusammenhang mit dieser Waffenlieferung. Die Biden-Administration hat ja nach langem Zögern dem grenzüberschreitenden Einsatz weitreichender Waffen im November 2024 zugestimmt. Nun berichtet das Wall Street Journal gerade in diesen Tagen, dass die Trump-Administration schon vor einigen Monaten einen Genehmigungsvorbehalt für solche grenzüberschreitenden Einsätze festgelegt hat. Also mutmaßlich, das ist meine Mutmaßung, um beginnende Gespräche nicht zu stören. Es gibt bisher keine Anzeichen, dass dieser Vorbehalt aufgehoben wäre. Das heißt, nach dem Stand von heute müssen die Ukrainer bei einem beabsichtigten Einsatz in Russland die USA fragen. Das haben sie schon einmal gemacht und haben vom amerikanischen Verteidigungsminister ein Nein bekommen. Und seither haben sie es nicht wieder getan. Insofern werden Sie darauf angewiesen sein, dass Sie sich andere Ziele suchen, die eben nicht in Russland liegen, aber von ebenso großer operativer Bedeutung für die Ukraine sind.
Okay, fragt sich aber dennoch mancher, wenn diese Meldung so stimmt, die kam ja glaube ich auch durch das Wall Street Journal in die Öffentlichkeit. Ja, was ist denn da in Donald Trump gefahren, dass der das genehmigt? So kennt man ihn gar nicht. Wieso geht der so einen Schritt?
Also trotz dieser Einschränkung, die ich gerade genannt habe, ist es sicher sehr hilfreich, die vielen militärischen Ziele in den besetzten Gebieten zu bekämpfen, Kommandozentralen, Logistiklager, Flugplätze, Raketenstellungen, Eisenbahnanlagen. Die russische Logistik ist sehr abhängig von funktionierenden Eisenbahnanlagen. Die Mengen, die die russische Armee in der Ukraine braucht, können ohne Eisenbahntransporte nicht bewegt werden. Also Munition, Treibstoff, Wasser, Verpflegung, Ersatzausrüstung, Ersatzteile, im Grunde genommen fast alles. Das sind tausende Tonnen pro Tag, die dort bewegt werden müssen. Alle Militärs wissen, und das komme ich jetzt zurück auf Ihre Frage mit Donald Trump, was in Gefahren ist, alle Militärs wissen, dass es heute in einem solchen Krieg zwischen nahezu ebenbürtigen Gegnern ohne weitreichende Waffen nicht funktioniert. Man muss dem Angreifer die Grundlagen für seinen Angriff nehmen können. Und das ist in erster Linie seine Logistik. Wenn das nicht in ausreichendem Maß passiert und die Transportgüter in einem beständigen Fluss in den Bereich der Front ankommen, dann wird es für den Verteidiger schwierig.
Es wird ja auch korportiert, dass Trump den ukrainischen Präsidenten aufgefordert haben soll, sein Land nicht nur zu verteidigen, sondern dass er bei den Gesprächen in Washington auch gefordert haben soll, dass Zelensky auch mal angreift. Ist das auch sozusagen im Verständnis von Trump im Hintergrund einer solchen Entscheidung?
Ja, das hat er wie üblich auf seinem Social-Media-Kanal veröffentlicht. Offenbar hatte er gerade eine Entscheidung zur Lieferung dieser Waffen getroffen und wollte damit seine Anhängerschaft vorbereiten auf die Veröffentlichung dieser Entscheidung. Mhm. Er schrieb ja, Ukraine sei wie eine großartige Sportmannschaft, die eine fantastische Verteidigung hat, aber nicht in die Offensive gehen darf. So habe sie keine Chance zu gewinnen. Also diese Erkenntnis ist richtig. Ich weiß nicht, ob man das so als Präsident machen sollte, aber das muss er besser wissen als ich. Aber von der Tatsache her ist es zweifellos so, da hat er recht.
Und könnte auch durchaus in so einer Art Déjà-vu begründet sein, die Trump ja gehabt haben muss, hat er sich jetzt auch wieder geäußert. Also er bekommt positive Signale von Putin. Zumindest interpretiert er sie so. Und Stunden später sieht er dann, dass Putin ihn eigentlich nur verarscht hat. Also sieht das die Russen genauso und in gleicher Intensität angreifen, als hätte es die vermeintliche Verständigung zwischen Trump und Putin nie gegeben.
Das ist ja wirklich so geschehen. Also seit März gibt es ja dieses stete Auf und Ab. Immer wenn es Trump ernst zu meinen scheint, dann windet sich Russland aus der Zwickmühle. Ein weiteres Gesprächsangebot in Istanbul, ein weiteres Telefonat mit Putin, dann der Gipfel in Alaska, jetzt die vage Aussicht auf ein Treffen Zelensky und Putin, möglicherweise mit Trump, vielleicht aber auch ohne Trump. Angedrohte Sanktionen wurden nach jedem Schachzug Putins nicht realisiert. Die Forderung nach einem Waffenstillstand, die ja sinnvoll ist, sie wurde fallen gelassen. Stattdessen soll man jetzt in Friedensgespräche einsteigen, während der Krieg noch andauert. Was für ein Vorteil für Russland. Sie können bei ihrer Doppelstrategie bleiben. Also Gespräche auf der einen Seite, Weiterführen der militärischen Angriffe auf der anderen Seite und beides zusammen, um die konstant vorgetragenen Kriegsziele zu erreichen.
Aber es scheint ja nicht wirklich Signale zu geben, also dass Trump, ich sag mal, auf eine berechenbare Linie eingeschwenkt ist. Also wir können Vizepräsident Vance hören, dass die Russen bei den Gesprächen ja weitreichende Zugeständnisse gemacht hätten. Ich weiß nicht, welchen Gipfel er da verfolgt hat.
Er versucht es ja mal so, um einen Deal zu erreichen. Damit meine ich Trump. Aber wenn ich mir das seit Februar so anschaue, dann erkenne ich keine wirkliche Strategie. Und das, was sein Sondervermittler Steve Witkoff so zustande bringt, wie er die Gespräche mit Putin im kleinsten Kreis wahrnimmt und dann öffentlich interpretiert, ist für eine klare Strategie auch nicht hilfreich. Und das trifft auch auf Vizepräsident Vance zu. Er sagt, die Russen hätten erhebliche Zugeständnisse bei den Friedensverhandlungen gemacht. Also er meint wohl, dass die Russen gesagt haben, sie könnten Sicherheitsgarantien akzeptieren, die von den offiziellen Nuklearmächten USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland, also den Vetomächten im VN-Sicherheitsrat bestehen könnte. Andere Länder wie Deutschland und die Türkei könnten sich beteiligen. Russland habe zugestimmt, Zitat, dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten wird. Sie haben erkannt, dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können. Zitat Ende. Also der erste Teil ist alt. Darüber wurde schon 2022 gesprochen. Der Haken dabei ist aber, dass es so nach dem Budapester Memorandum klingt, in dem sich Russland schon mal als Schutzmacht der Ukraine verpflichtet hat und tatsächlich später die Ukraine angegriffen hat und dort seit 2014 Krieg führt. Das Zweite, da glauben die wirklich guten Diplomaten der USA sicher auch nicht. Ich schließe mich Ihnen an, muss ich Ihnen sagen. Was heißt territoriale Integrität? Das heißt sicher nicht, dass die Russen von ihren Gebietsforderungen Abstand genommen haben, sondern dort, wo ein russischer Soldat seinen Fuß hingesetzt hat, sagt der Putin, dort wird er auch nicht mehr weggehen. Also ist es schlicht falsch, was Vance das von sich gibt.
Weswegen ich ihn erwähnt hatte, war, dass es mir schon den Eindruck macht, also dass da in der eigenen Administration auch mit Trump herumgezerrt wird, ne? Dass man ihn möglicherweise auch immer wieder auf eine andere Linie bringen will, eine andere als die, die er halt gerade eingeschlagen hat.
Ich denke, das ist so. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Strömungen, auch in der US-Administration, auch in den Teilen, die nicht ausgewechselt worden sind. Also die wirklich erfahrenen Diplomaten, die erfahrenen Militärs, die erfahrenen Geheimdienstler, die werden sicher einen Vorschlag machen, der nicht so aussieht, wie er gerade formuliert worden ist.
Und ich finde es ja auch durchaus bemerkenswert, dass Trump den Ukrainern eine Grußbotschaft zum Unabhängigkeitstag geschickt hat. Na, das ist ja auch eine Botschaft.
Das ist auch eine Botschaft, wobei man das sagen kann, das ist eine Routineangelegenheit für einen Staatschef, beim Nationalfeiertag, beim Unabhängigkeitstag zu gratulieren. Das wird ihm dann vorgelegt, aber er hätte es ja auch ablehnen können, sagen können, nein, unterschreibe ich nicht.
Putin wird sicher keine geschickt haben.
Das habe ich jedenfalls nicht gehört, glaube ich aber nicht.
Okay. Ich will mal noch drei Punkte kurz ansprechen, und zwar das Treffen, das es ja angeblich zeitnah zwischen Putin und Zelensky geben sollte. Haben Sie irgendwelche Anzeichen, dass das zustande kommen könnte? Also ich kann da nichts erkennen, aber vielleicht habe ich auch die falsche Brille auf im übertragenen Sinn.
Also es soll ja in den nächsten 7 bis 10 Tagen substanzielle Bewegung geben bei den Friedensbemühungen nach Trump. Die Ukraine arbeitet an den Vorschlägen für Sicherheitsgarantien. Die werden sie vorlegen nächste Woche. Putin wäre dann unter Druck, wenn es stimmt, dass der Vorschlag für ein bilaterales Treffen Zelensky und Putin von ihm kommt, wie also Witkoff gesagt hat, wie Trump gesagt hat. Also die Ukraine hat schon gesagt, sie wäre bereit dazu. Aus dem Kreml höre ich aber Signale, die dagegen sprechen. Mindestens aber, dass wieder auf Zeit gespielt wird.
Ja, es wird ja auch für die russische Linie eigentlich keinen Sinn ergeben, sich mit Zelensky zu treffen, weil man ihm ja die Legitimität abspricht und auch erst jetzt wieder verkündet hat, dass man ja nie und nimmer ein Abkommen mit Zelensky unterzeichnen könne. Warum soll man dann mit ihm reden? Wäre ja sehr unlogisch.
Ja, das wäre es auf jeden Fall. Präsident Zelensky ist nach der Verfassung der Ukraine der legitime Präsident der Ukrainer. Die Russen behaupten seit 3 Jahren das Gegenteil. Und bei einigen hier im Westen und auch hier in Deutschland hat man schon das Gefühl, dass Russland da Erfolg mit dieser Propaganda hat. Diese Position des Kreml wurde auch von anderen hier in Deutschland und in der Welt insgesamt auch übernommen. Aber die Rechtslage ist eindeutig und dennoch wird diese Behauptung immer wieder wiederholt.
Dazu eine kurze Frage unseres Hörers Stefan Ohlerich. Ich zitiere, mit der zunehmenden Dynamik auf dem diplomatischen Parkett ist immer wieder von einem Treffen zwischen Putin und Zelensky die Rede. Ich meine mich aber zu erinnern, dass nach den Gräueltaten von Butscha in der Ukraine ein Gesetz erlassen wurde, das Verhandlungen mit Putin verbietet. Erinnere ich das richtig? Wurde es zwischenzeitlich kassiert, ohne dass ich es mitbekommen hätte? Zitat Ende.
Also es war kein Gesetz, wie es vielfach auch gesagt wird, das da 22 verabschiedet wurde. Es war ein Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, das dann von Präsident Zelensky als Dekret umgesetzt worden ist, als Dekret für seine eigene Regierung und Administration. Es ging um Putin persönlich, nicht aber um Russland. Also das Dekret wurde nach der Annexion der 4 östlichen Provinzen der Ukraine durch Russland umgesetzt. Es sollte ein Zeichen gesetzt werden, dass mit dieser Person nicht zu verhandeln sei. Tatsächlich gab es den ganzen Krieg über Gespräche und Verhandlungen über unterschiedliche Themen, Getreideexport beispielsweise über das Schwarze Meer, Gespräche zu Gefangenenaustauschen. Wir hatten ja jetzt gerade in diesen Tagen den 68. Gefangenenaustausch schon. Und jetzt gerade gibt es im Hintergrund Gespräche ukrainischer und russischer Delegationen als Nachfolge der Istanbul-Gespräche im Sommer diesen Jahres. Es gab das Angebot Zelenskys, nach Istanbul zu kommen. Er kam ja auch dann tatsächlich und wartete auf Putin. Putin kam allerdings nicht. Und Zelensky hatte auch bereits seine Bereitschaft zu Gesprächen auf der Spitzenebene signalisiert. Also ein Dekret ist nicht in Stein gemeißelt und das kann jederzeit durch einen Beschluss des Sicherheits- und Verteidigungsrats in der Ukraine wieder aufgehoben werden.
Dann zweite kurze Sache, die Sicherheitsgarantien, die hatten Sie ja auch schon angesprochen, dazu haben sich die Russen ja auch geäußert. Wie weit sind die denn von den ukrainischen und den Positionen des Westens aktuell entfernt?
Also Herr Deisinger, sehr weit. Ich glaube, da müssten wir viel Zeit jetzt im Podcast noch veranschlagen, um das im Detail zu besprechen. Wir müssen mal versuchen, der größte Unterschied ist der Zweck von Sicherheitsgarantien. Also wenn man die Ukraine anschaut, dann ist es verständlicherweise der Schutz vor weiterer russischer Aggression, das als Zweck gesehen wird. Auf Russlands Seite stimmt es ja nicht. Russland ist der Aggressor. Hier geht es um den Einfluss auf die Ukraine, es geht um Einfluss auf ukrainische Entscheidungen, auf die Fortentwicklung in der Ukraine und so weiter. Und wenn man dann in die Einzelheiten reinschaut, dann ist der NATO-Beitritt der Ukraine sicher eins der wichtigsten Ziele der Ukraine, obwohl es derzeit sehr unrealistisch ist, sowas zu fordern. Aber das ist das langfristige Ziel, mindestens aber, dass man das nicht blockiert mit einer einseitigen Zusage, dass es nie stattfindet. Auf der russischen Seite ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass es einen NATO-Beitritt gibt. Auch das ist eine Sicherheitsgarantie für die Russen, die damit gemeint ist. Truppenstationierung durch westliche Partner, ja, das will die Ukraine gerne zur Absicherung nach einem Waffenstillstand oder nach einem Friedensschluss von Russland, wird es bisher strikt abgelehnt. Nun könnte man in die Äußerungen von Vance hinein interpretieren, dass die Russen einer Truppenstationierung zugestimmt haben. Ich glaube, das ist nicht so. Dieses wird nach wie vor auf der russischen Agenda bleiben. Bewegung gibt es bei den Sicherheitsgarantien, ja, bei Russland, aber nur, wenn man das Modell Vereinigte Nationen und Einbeziehung Russlands als Vetomacht dort mit reinnimmt. Letzter Punkt vielleicht, wenn man sich so ein Modell vorstellt als Sicherheitsgarantie, dann würde ich das bei der Ukraine so beschreiben, dass ich sage, ja, Abschreckung durch Präsenz, also eigener Truppenteile, Abschreckung durch Präsenz auch von westlichen Truppenteilen, ob stationiert in der Ukraine oder anderswo außerhalb der Ukraine. Und bei Russland ist das Modell einfach Neutralität der Ukraine, aber unter russischer Kontrolle und unter russischer Einflussnahme.
Eine Mail will ich noch mal kurz einfügen an dieser Stelle, und zwar die von Gabriele Golbach-Bretz. Ich zitiere ganz kurz: Ein Gedanke, der mich schon eine Weile beschäftigt und auch eine, wenn nur winzige Hoffnung beinhaltet, haben Donald Trump und seine Regierungsmannschaft vielleicht doch einen natürlich geheimen Plan, um Präsident Putin auf Augenhöhe, in Klammern sehr wichtig, zu einem Friedensangebot zu führen, das für die Ukraine zu akzeptieren wäre, oder ist das völlig auszuschließen? Was meinen Sie beide? Zitat Ende. Ich mache kurz den Aufschlag. Ich kann die Hoffnung nachvollziehen, aber ich bin der festen Überzeugung, man hat da überhaupt keinen Plan, keinen geheimen und auch keinen öffentlichen. Oder, Herr Bühler?
So sehe ich das auch. Und zwar von Anfang an, wenn man die Spitze anschaut, der Trump-Administration. Wenn man aber einige Ebenen tiefer geht, im Bauch der Administration der Amerikaner, gibt es sicher nach wie vor gute Strategen beim Auswärtigen Amt dort, beim Militär, bei den Geheimdiensten, indem man sich Gedanken macht, was sind mögliche Schritte und in welcher Priorität müssen sie verfolgt werden, wie können sie über der Zeitachse implementiert werden. All das, was zu einer Strategie gehört, wird ganz sicher auch von Diplomaten, Militärs, Geheimdienstlern dort bearbeitet. Aber der Punkt ist, augenscheinlich kommt das in der Spitze nicht an. Und in der Spitze wird das so gemacht, was ist möglich? Nun ist Politik die Kunst des Möglichen, frei nach Bismarck, glaube ich. Aber man muss es auch irgendwie so machen, dass das Ganze ein Gebäude ist, das man aufbaut und Schritt für Schritt verfolgt. Und dazu braucht man eine Strategie. Und die kann ich in der Spitze überhaupt nicht erkennen. Also das, was unten erarbeitet wird, das kommt oben nicht an oder kommt oben nicht raus.
Okay, dann jetzt noch den dritten Punkt, den ich ansprechen wollte. Und ich habe die leise Hoffnung, dass Sie Ihre Antwort nicht wieder beginnen mit: Wir könnten darüber sehr lange reden, Herr Deisinger. Und zwar geht es mir um die ukrainischen Angriffe auf die russischen Ölanlagen. Also die missfallen ja dem ungarischen Präsidenten ziemlich. Immerhin bezieht ja sein Land noch russisches Öl. Die Ukraine wird sicher keine Rücksicht nehmen auf ihn, der Westen aber könnte es ja tun, könnte den Ungarn zumindest irgendeine Art Unterstützung anbieten. Tut man das? Hören Sie irgendetwas in diese Richtung?
Also die Ungarn sind sehr stark abhängig vom russischen Öl, 85%. Sie haben allerdings von sich aus sehr wenig getan, die Abhängigkeit zu vermindern in den letzten 3,5 Jahren. Ich glaube, in der Europäischen Union gibt es schon Programme zur Unterstützung auch Ungarns, was also darauf hinzielt, die starke Abhängigkeit von Russland zu verhindern. Es gibt ja auch die Adria-Pipeline beispielsweise, die aus Kroatien nach Ungarn führt. Sicher, das hat alles Vor- und Nachteile dabei. Es gibt sicher auch die Möglichkeiten, dass man die ungarische Erdölforderung zu Hause, es wird zwar ein bisschen kleiner Anteil, fördern kann aus der Europäischen Union. Man kann sicher auch auf grüne Energie setzen und die durch die Europäische Union gefördert wird. Aber ich glaube, ähnlich wie Österreich, da war es allerdings so, dass die Russen selbst das gekündigt haben, es kann gehen, wenn man das umstellt, ähnlich wie Deutschland. Es kann gehen. Und das sollten die Ungarn und auch die Slowaken auch weiter verfolgen.
Inwieweit ist dieser Riss, der sich da ja andeutet, also im Westen, gefährlich?
Ich würde nicht von gefährlich sprechen. Okay. Ich würde auch nicht von Riss sprechen. Orban und der Ministerpräsident Fico in der Slowakei, das sind manchmal schwierige Gesprächspartner, aber die Basis ist schon da. Und die Basis ist für beide Staaten, und dem stimmen sie ja in der NATO ständig zu und in der Europäischen Union, ist, dass heute das größte Sicherheitsrisiko eben von Russland ausgeht. Und wenn man jetzt nur den sicherheitspolitischen Anteil der Europäischen Union und auch der NATO da mit einbezieht in die Überlegungen. Also von daher denke ich, es gibt schon ein Fundament, auf dem man aufbauen kann und die Arbeit fortsetzen kann.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle und danke für die Geduld an unsere anderen Gesprächspartner, die hoffentlich noch in der Leitung sind. Wir wollen nämlich ein weiteres Mal auf die Arbeit von privaten Hilfsprojekten für die Ukraine schauen. Zwei begleiten wir schon ein bisschen länger, ein drittes ist in diesem Jahr dazugekommen. Fangen wir mal bei Familie Gras an. Frau Gras hatte uns ja vorhin auch schon kurz was von ihren Eindrücken aus Kharkiv erzählt. Frau Gras, vielleicht können Sie jetzt mal was zur ganzen Geschichte sagen. Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet mit dem Auftrag, den Sie da hatten. Und ich glaube, bis Kharkiv waren Sie ja eigentlich noch nie gefahren, oder?
Ja, doch. Wir waren ja schon mal auch zweimal in den frontnahen Gebieten und haben Kharkiv dann einmal einen Tagesbesuch abgestattet und einmal sind wir durchgefahren. Also es war jetzt im Prinzip mein erster längerer Aufenthalt dort, aber nicht mein erster Besuch.
Und der Auftrag, den Sie da hatten, beziehungsweise weswegen Sie überhaupt hingefahren sind, das hatten Sie vorhin schon angedeutet, eine Urne zu überführen?
Ja, ganz richtig. Die erste ukrainische Familie, die bei uns gelebt hat, hatte leider sehr großes Pech. Die Mutter ist im Alter von 41 Jahren auf dem Weg ins Schwimmbad gestürzt, hatte einen schweren Herzinfarkt und hat danach 2 Jahre im Wachkoma verbracht und ist dieses Jahr im Juni verstorben. Und in Absprache mit der Familie haben wir eine Einäscherung veranlasst und ich habe die Urne dann in die Ukraine gebracht.
Das war sozusagen
zur Familie zurück.
Ja, das war sozusagen mein Sonderauftrag. Wenn Sie sonst in die Ukraine fahren, dann tun Sie das mit Hilfe ukrainischer Partnerorganisationen. Vielleicht können Sie mal erzählen, was Sie da genau immer mitnehmen, was Sie dort verteilen können. Mittlerweile, wenn ich es recht rekapituliere, hatten Sie gesagt, haben Sie sich ein bisschen auf Feuerwehrfahrzeuge spezialisiert?
Richtig, genau. Also wir sammeln, wenn man das so nennen kann, Feuerwehrfahrzeuge in Deutschland, die ihre Dienste bei freiwilligen Feuerwehren oder auch Berufsfeuerwehren nach einer gewissen Jahreszahl abgeleistet haben und dann ersetzt werden. Im besten Fall können wir manche gegen eine Sachspendenquittung bekommen. Manche müssen wir dann auch kaufen. Aber meistens gegen recht günstige Bedingungen. Und diese überführen wir dann in die Ukraine. Und wir haben da mittlerweile auch ein Projekt laufen, in dem wir gezielt die Feuerwehrfahrzeuge an bedürftige Ortsfeuerwehren verteilen, die also dringend Ersatz für ganz alte Fahrzeuge brauchen.
Okay. Wie läuft eigentlich so eine Übergabe eigentlich ab? Also Sie kommen ja möglicherweise auch nicht immer genau mit denen in Kontakt, für die die Güter dann bestimmt sind, oder ist das so eine Art Bedingung sogar, dass Sie das machen?
Also die Abwicklung über die Grenze läuft immer noch über eine deutsche Organisation, die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V. und offiziellen Empfang nimmt die Feuerwehrfahrzeuge die ukrainische Organisation Defender of Life, weil es müssen ja alles registrierte Hilfsorganisationen sein, dass man es als humanitäre Hilfe überbringen kann. Aber mittlerweile sind wir da mit Feuerwehren in der Ukraine in direkten Kontakt, sodass wir die Fahrzeuge dann auch direkt an die bedürftigen Feuerwehren übergeben können. Und dieser Papierkram muss über humanitäre Organisationen laufen.
Wie schwer ist das eigentlich hierzulande, Feuerwehren zu organisieren? Wie machen Sie das?
Also wir haben dann schon über Zollauktionen Fahrzeuge ersteigert. Mein Mann ist ja Berufsfeuerwehrmann, von daher hat er auch sehr gute Kontakte und kann dann manchmal über die Blaulichtfamilie Infos bekommen, wo gerade ein Feuerwehrfahrzeug ausgetauscht werden soll. Dann haben wir mittlerweile über eine Verbandsgemeinde, wo jetzt mein Arbeitgeber ist, insgesamt 3 Feuerwehrfahrzeuge besorgen können. Also es läuft über unterschiedliche Kanäle.
Und dieses Projekt, das Sie da hier in Deutschland verfolgen, wie viel Zeit frisst das? Also es ist ja nicht nur das möglicherweise Spenden einsammeln, das Fahrzeuge organisieren. Sie bringen es ja auch sehr oft selber hin. Also das klingt so, als geht da fast mehr als Ihr gesamter Jahresurlaub drauf.
Da geht unser gesamter Jahresurlaub bei drauf. Also das ist schon fast ein zweiter Job, den wir da haben.
Und die nächste Tour steht dann aber auch immer wieder an.
Richtig, also wir haben das mittlerweile das ganze Jahr schon durchgeplant. Wir richten das immer danach, dass mein Mann dann so eine längere Freischichtphase hat über 5 Tage. Und dann können wir nämlich schon die Termine frühzeitig bekannt geben, weil wir mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe haben mit Fahrern, die uns dann bei der Überführung unterstützen, damit die auch längerfristig planen können.
Wie ist Ihr aktueller Spendenzulauf? Also merken Sie, dass möglicherweise das Interesse auch in Deutschland nachlässt oder fließen die Gelder eigentlich auch so, wie Sie sie brauchen und auch verarbeiten können?
Also Gott sei Dank, auch dank dem Podcast hier, da können wir nicht genug für dankbar sein, bleiben die Menschen, die uns Spenden schicken, auch hartnäckig. Die deutsch-ukrainische Gesellschaft verwaltet ja unsere Spendengelder, weil das sonst steuerlich irgendwann schwierig werden würde. Und die schicken uns immer einen aktuellen Stand, auch eine Liste mit den Leuten, die uns gespendet haben. Und von daher ist der Spendenstand für uns immer noch gleichbleibend hoch, sodass wir jetzt auch wieder in der Lage waren, einen Rettungswagen zu kaufen. Aber man merkt schon, dass das Interesse so ein bisschen allgemein nachlässt oder dass die Leute auch manchmal ein bisschen genervt reagieren, wenn man dann für die Ukraine Hilfe Werbung macht.
Dann danke aber bis hierhin. Wir hatten Sie ja auch schon gemeinsam mit Bastian Feigl hier im Podcast, Unfallchirurg, der auch schon direkt vor Ort verletzten ukrainischen Soldaten geholfen hat. Wir haben auch mal eine Reise genutzt, die Herr Feigl hier in Deutschland gemacht hat und die ihn in die Nähe von Leipzig geführt hat, um uns persönlich zu treffen. Hat mich ganz besonders gefreut damals. Sie, Herr Feigl, haben sicher auch noch teilweise zu denen Kontakt, denen Sie damals geholfen haben.
Ja, wir haben sehr engen Kontakt zu den Einheiten, mit denen wir da zusammengearbeitet haben. Wir sind ja auch, ja, sag ich mal, in diesem Projekt mehrere und einer meiner Mitstreiter ist im Moment in einem Stabilisierungspunkt und arbeitet, ja.
Und zu manchen, ich weiß, das ist möglicherweise schwer darüber zu erzählen, zu manchen können Sie ja keinen Kontakt mehr halten, auch möglicherweise mit denen Sie zusammengearbeitet haben, weil Sie schlicht nicht mehr am Leben sind. Vielleicht können Sie dazu auch mal was erzählen.
Ja, also ich glaube, das ist der Preis, den man zahlt, wenn man sich da engagiert, dass man Menschen, die man kennengelernt hat, mit denen man auch gut Kontakt hatte und ja, also quasi viel zusammengearbeitet hat, dass die halt einfach fallen. Das Ganze ist ein Krieg und da gehört das leider mit dazu. Und inzwischen, das Projekt heißt Für Max. Max war der erste gute Bekannte, der gefallen ist. Deswegen heißt das Projekt auch so. Aber inzwischen haben wir auch schon mehr Verluste also hinnehmen müssen. Zuletzt, ich meine, glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt, aber das war unsere ehemalige Dolmetscherin, die gefallen ist. Und ja, das Das ist, glaube ich, der Preis, ja.
Sind das so Erlebnisse, die, ich sage mal, den größten Einfluss haben, auch auf Ihre Tätigkeit hier in Deutschland? Oder gibt es auch andere Dinge, die Sie möglicherweise dort erlebt haben, die Ihr Leben jetzt hier in Deutschland, dass Sie das merken, deutlich prägen?
Ja, die Erlebnisse dort, einprägsam oder prägend sind auf jeden Fall, ist die Erkenntnis, dass man mit wenig Mitteln viel verändern kann. Das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, quasi Geld spenden, Sachspenden und so weiter zu sammeln, um dort halt vor Ort den Unterschied zu machen. Die Probleme dort sind andere als hier. Und wir können von Deutschland aus so viel machen, um die Probleme dort zumindest ein bisschen zu lindern. Wir werden sie nicht lösen können, aber wir können dort viel helfen mit Dingen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat.
Können Sie beschreiben, was Sie hier in Deutschland organisieren, wie Ihre Hilfe mittlerweile genau aussieht?
Also genauso wie die Melanie, ich habe durch den Podcast und die Menschen, die mich danach angeschrieben haben, einen ganz fantastischen Kreis an Spendern und Unterstützern bekommen. Und die sind alle treu und unterstützen mich, wie es nur geht. Ich habe vor kurzem einen Aufruf gemacht, weil wir so viele Anfragen bekommen haben von den Fronteinheiten, die wir nicht mehr decken konnten. Und nach dem Aufruf haben wir ein großes Engagement bei den Spendern gehabt und konnten viele, viele von diesen Anfragen dann doch decken, was ein super Gefühl ist. Und ja, das ist das eine. Also ich bin diesen Spendern unendlich dankbar und es macht mir auch Spaß, in dieser Spenderschaft dann auch zu kommunizieren und das auch zu pflegen. Und das zweite ist, dass ich medizinisches Material sammle, also sprich abgelaufene Verbandskästen aus Autohäusern, vom Katastrophenschutz das abgelaufene Material. Wenn ich Feuerwehrmaterial bekomme, dann schicke ich es auch weiter nach Boppard und andersrum. Also da kooperieren wir auch fantastisch und das ist das, was ich im Endeffekt hier mache. Ja.
Nochmal in die Ukraine gehen, das wird sich manche hier im Podcast fragen, ist das für Sie eine Option?
Es ist definitiv eine Option. Im Moment ist eine logistische Frage. Es fehlt die Zeit, weil wie die Frau oder wie die Melanie vorher schon gesagt hat, das ist ein zweiter Job. Also das ist ein wahnsinniger zeitlicher Aufwand, den man betreiben muss, wenn man das machen will, ab einem gewissen Niveau, und dann wird irgendwann die Zeit auch endlich.
Danke, Herr Feigl. Und dann haben wir noch Matthäus Wanzek, wie gesagt. Herr Wanzek, Sie organisieren Hilfe für die Ukraine in einem Verein, dessen Vorstand Sie sind, wenn ich das recht weiß. Viele Hände für die Hoffnung heißt er. Wie viele Leute arbeiten da eigentlich mit?
Zuerst freut es mich, hier Verwandte im Geiste im Podcast zu hören, und ich konnte fast allen Ausführungen von der Familie Grasse und von Herrn Feigl beipflichten, und ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Bei uns im Verein Viele Hände für die Hoffnung engagieren sich um die 60 Personen, wobei so aus dem näheren Unterstützerkreis sind das 20 Aktive, würde ich sagen, aber im Verein um die 60 Personen.
Und wie groß ist der Wunsch bzw. die Bereitschaft bei den Vereinsmitgliedern dann auch mitzufahren in die Ukraine und die Hilfe dort direkt abzuliefern? Die nächste Tour, wenn ich es recht jetzt erinnere, Sie hatten gesagt, im Oktober fahren Sie wieder hin, ne?
Richtig, wir wollen in den letzten beiden Oktoberwochen nochmal einen großen Konvoi hier aus der Region Trier starten, auch mit Feuerwehrwagen, Rettungsfahrzeugen, zwei 40-Tonnern, und wir suchen noch Geld und Spenden für einen Panzerwagen, der dann später für Evakuierung genutzt wird, also einen Geldtransporter. Und und die Mitfahrer, die bereits mitgefahren sind, bieten sich immer wieder an. Also ich habe jeder, der bis jetzt mitgefahren ist, und das sind meistens Fahrten über 2 Wochen in frontnahe Gebiete, und wir halten uns dann auch in den 2 Wochen permanent dort in der Region auf. Und an Mitfahrern mangelt es mir nicht, muss ich sagen. Also jeder, der mitgefahren ist, wenn es möglich ist, wenn die Leute Urlaub bekommen, kommen sie auch nochmal mit.
Und wenn man dann mal dort war, also direkt gesehen hat, wie die Lage ist, kommt man dann als anderer Mensch vielleicht nicht, aber kommt man dann als anderer Mensch nach Deutschland zurück?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann kein Erlebnis in meinem vorherigen Leben vor diesem Krieg damit vergleichen. Diese Direktheit, die man dort spürt, alles hat sehr nahe Konsequenzen für die Menschen dort. Und diese ehrlichen, aufrichtigen Geschichten, die wir dort hören und all dieses Grauen in einem, verändert einen ganz bestimmt. Also ich habe jetzt vor kurzem Bilder von mir gesehen, vor 3 Jahren. Ich würde sagen, ich bin 7 Jahre gealtert, mindestens in diesen 3 Jahren. Aber ich möchte diese Erfahrung auch nicht missen. Also es hat mir und auch meinen Mitfahrern sehr viel gebracht.
Auch wenn sie gealtert scheinen, also man hatte bestimmt nicht den Eindruck, dass man dann Energie verloren hat, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Also obwohl wir auch, wie die Familie Grass sagt, seit 3 Jahren keinen Urlaub hatten, jeder Urlaub immer in der Ukraine war, wundere ich mich, wie viel Energie noch meine Mitstreiter haben und immer wieder neue Spendenaufrufe zu machen, Spenden zu sammeln, Autos zu packen, ihre Urlaube zu opfern und mitzufahren und dort zu helfen. Also helfen gibt auch einem selber sehr viel zurück.
Als wir das letzte Mal telefoniert haben, da haben Sie mir erzählt, dass Sie auch mal eine Art Erkundungsfahrt machen wollten, also dass Sie versuchen wollten, Orte in der Ukraine anzufahren, die möglicherweise von der Hilfe bislang vergessen worden sind. Waren Sie denn bei dieser Fahrt erfolgreich?
Wenn man das Erfolg nennen kann, ja, aber was mir bisher noch nicht so klar war, war die Situation der Binnenflüchtlinge in der Ukraine. Die werden WPO genannt und die sind oft im hinter den frontnahen Gebieten, ich sag mal, untergebracht, also nicht direkt in Frontnähe, sondern werden meistens mindestens 50 Kilometer weitergefahren. Und sind dort in sehr prekären Bedingungen. Also ich war in Mykolaiv in einem Internat gewesen. Dort waren ältere Menschen mit Kindern untergebracht und die Bedingungen waren wirklich sehr, sehr bescheiden. Die Leute schliefen mit 8 Senioren und Kindern in einem Raum zusammen, ohne Schränke, hatten nur ihre Rucksäcke neben ihren Betten und berichteten mir zum Teil, dass sie zum 6. oder 7. Mal in der Ukraine umgesiedelt werden. Und teilweise sind die Papiere noch nicht anerkannt als Flüchtlinge und somit fließt auch keine Unterstützung. Und dann ist es wirklich sehr, sehr eng mit allem, sowohl mit der Verpflegung als auch mit warmen Sachen und ja, den ganz normalen Dingen des Alltags. Und das war mir so bisher nicht bewusst gewesen, wie schlecht die Situation da ist.
Ich will mal alle drei fragen, also Frau Gras, Herr Feigl und auch Herr Wanzig. Es gibt ja Skeptikerinnen, Skeptiker immer wieder. Skeptiker, die sagen, also ja, ich weiß ja gar nicht, ob mit dem Geld wirklich das gemacht wird, was da gesagt wird. Haben Sie oft mit solchen Fragen zu tun? Und falls ja, wie antworten Sie? Vielleicht, Herr Wanzig, können Sie auch gleich den Anfang machen.
Die Frage hat sich bei uns bis jetzt tatsächlich noch nicht gestellt, weil wir, wenn wir in der Ukraine sind, jeden Tag Berichte darüber machen, was wir dort mit dem Geld anfangen. Und wir zeigen, wann wir wie viele Portionen für diese Menschen einkaufen. Wir schicken den Spendern, die zum Beispiel auch größere Sachspenden oder Geldspenden gespendet haben, auch Live-Videos aus der Ukraine oder Bilder von den Übergaben, sodass die Leute ein Feedback bekommen und auch sehen, wo ihre Spenden eingesetzt werden. Deshalb, also mit solchen Sachen wurde ich bis jetzt noch nicht konfrontiert.
Herr Feigl, Sie?
Nee, also ich habe ja von Anfang an auch immer kommuniziert, dass das Geld ohne Reibungsverluste direkt dafür genutzt wird, die Frontsoldaten zu versorgen mit medizinischem Material. Und ich bekomme von den Übergaben auch die Bilder. Ich schreibe Newsletter für die Menschen, die da in der Spenderliste drin sind und kann damit auch im Endeffekt immer zeigen, was damit passiert. Und ja, also ich habe bisher noch keine Fragen bekommen, ob das Geld nicht woanders landet. Nee.
Dann mutmaße ich mal, Frau Gras, dass es Ihnen auch ähnlich geht.
Ja, also wir arbeiten sehr viel mit Social Media. Da geht man immer das Risiko ein, dass Menschen die Arbeit kritisieren oder halt dann auch solche Behauptungen aufstellen wie, ja, dann passt auf, dass eure Spende nicht irgendwo weiterverkauft wird oder so. Aber auch wir machen das genauso wie unsere Mitstreiter, dass wir alles mit Foto- und Videomaterial belegen. Auch die Hilfsorganisation in der Ukraine, Defender of Life, lässt sich alles immer, alle Übergaben dokumentieren, protokollieren, schickt uns, wenn sie in die Frontgebiete fahren, jede Menge Foto- und Videomaterial. Wir können also jederzeit beweisen, dass unsere Hilfe ankommt.
Und ich will Sie drei auch nicht entlassen, ohne Sie zu fragen, was Sie an Stimmung aufgenommen haben. Stimmung unter den Menschen in der Ukraine. Wie groß ist denn der Wille, all das, was man denen zumutet, noch weiter auszuhalten? Also Putin macht ja keine Anstalten, den Krieg beenden zu wollen. Vielleicht fangen wir auch wieder bei Herrn Wanzig an.
Eine schwierige Frage. Also ich habe die meisten, mit denen ich telefoniere in der Ukraine, sind auf ihrem Weg, also auf dem Weg, den sie nicht verlassen werden. Sie tun alles dafür, die Armee zu unterstützen, denen es schlecht geht, egal wie lange es dauert. Und ich kann auch nur bestätigen, was Sie vorher schon im Podcast gesagt hatten. Die Menschen sind dennoch zermürbt und wünschen sich fast alle einen baldigen Frieden, aber nicht unter den Bedingungen, dass sie aufgeben.
Herr Feigl, was hören Sie?
Ja, eigentlich fast das Gleiche. Also wir haben ja Kontakt mit auch Militäreinheiten. Die sind erschöpft, die sind müde. Die haben ja Unvorstellbares geleistet. Die sind teilweise seit 3,5 Jahren sind die an der Front. Und wer da nicht müde ist, das ist ein Übermensch. Aber sie im Prinzip das Gleiche. Sie machen weiter. Und zwar mit einer hohen Motivation. Und was die medizinischen Einheiten angeht, das ist unvorstellbar, was die leisten. Also die gehen bis über die Erschöpfung raus, um ihren Jungs zu helfen. Jungs und Mädels, muss man sagen. Und was man nicht vergessen darf, ist, wenn ich das noch kurz einfügen darf, dieser sogenannte Festungsgürtel, das ist auch was bei uns gar nicht so ankommt. Ich meine, es war die Nacht von vorgestern auf gestern, sind in Kramatorsk 30 Fliegerbomben eingeschlagen. Das ist keine Meldung mehr wert, weil nicht viel passiert ist an menschlichen Opfern, Gott sei Dank. Aber das ist das, was dort Realität ist. Und die Taktik der Zermürbung funktioniert auch bei den Soldaten. Also wenn sie wissen, dass in der Stadt hinter ihnen die Bomben einschlagen, das macht ja unzufrieden, aber motiviert vielleicht auch, das weiß ich nicht.
Frau Gaas, Ergänzungen noch?
Nein, also meine Mitstreiter haben da alles schon gesagt. Die Motivation zu überleben und sich nicht Russland zu unterwerfen ist ungebrochen. Aber selbstverständlich haben die Leute Angst und sind zermürbt.
Für den Fall, dass Hörer und Hörer das Bedürfnis haben, Sie zu unterstützen, dann sich zu informieren, vielleicht können wir das mal kurz durchgehen. Wo kann man sich informieren? Ein paar Links packen wir auch noch in die Shownotes rein, natürlich. Frau Gaas, wo kann man Ihre Tätigkeit am besten verfolgen?
Also meine Tätigkeit am besten über Facebook. Einfach Melanie Gaas suchen. Man wird es relativ schnell finden anhand des Profilbilds. Und unsere Zusammenarbeit findet man dann bei der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar e.V.
Okay. Herr Feigl, wie funktioniert es bei Ihnen?
Ja, bei uns funktioniert es im Endeffekt ähnlich. Also wir sind über Instagram am aktivsten. Da findet man uns entweder unter dem Begriff For Max, also für Max auf Englisch, ja. Oder unter To Continue. Das ist die Organisation, mit der ich inzwischen zusammenarbeite. Und oder unter meinem Klarnamen, da bin ich auch auffindbar bei Instagram.
Und bei Herrn Wanzig, bei Ihrem Verein weiß ich zumindest, da gibt es eine Website, die mir zumindest auch einigermaßen gepflegt erscheint.
Ja, wir arbeiten dran. Wir haben sie vor 2 Jahren erstellt und die ist noch relativ aktuell. Aber man findet uns viele Hände für die Hoffnung, so heißt der Verein, findet man auch auf Facebook und auf Instagram und hier in unserer Region Trier auch in den lokalen Medien.
Okay, und wer da gar nicht weiterkommt, der schreibt uns am besten eine Mail an die normale Adresse unseres Podcasts general@mdraktuell.de. Wir würden dann die Anfragen natürlich an Familie Gaas, an Bastian Feigl und an Matthäus Wanzig weiterleiten. Dankeschön an Sie drei für Ihre Zeit heute und wie gesagt, alles Gute.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Also ich muss sagen, ich bewundere die Tätigkeit, die Sie da seit 3 Jahren und zum Teil mehr machen. Und ich bedanke mich auch, dass Sie zu uns im Podcast kommen, weil es gibt dem Podcast auch eine andere Perspektive. Wir sprechen meist nur über das Militärische, über die harten Fakten des Krieges, über politische Zusammenhänge. Aber das Leid, das damit verbunden ist, das bringen Sie viel besser zum Ausdruck. Deshalb nochmal herzlichen Dank.
Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse, für die vielen Mails. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie, wie gesagt, an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns in den nächsten Wochen nicht. Sie wissen das, denn ich bin erst mal in meinem Jahresurlaub. Wir machen uns auch auf dem Weg Richtung Balkan, allerdings nicht so weit, wie Sie waren. Und wahrscheinlich werden wir auch nicht so viele Kilometer abreißen, wie Sie in unserem Urlaub. Wir bleiben in Kroatien, mal hier, mal dort, aber im Wesentlichen Ruhe. Das kennen Sie ja so nicht, ne? Der Podcast wird aber auf jeden Fall weitergeführt. Während meines Urlaubs wird mich Christian Erl vertreten. Ein paar gute Folgen, eine schöne Zeit wünsche ich bis in ein paar Wochen.
Ja, vielen Dank, Deisinger. Und ich wünsche Ihnen auch einen schönen Urlaub. Und dann sehen wir uns in 4 Wochen oder so wieder.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.